Herzlich willkommen zu einem Vortrag zum Thema Breakthrough Insights mit Microsoft Business Intelligence. Das ist ein Folgevortrag zu einer Präsentation vom letzten Jahr, weil es nun Neuigkeiten zum Thema Excel, Excel Services und SQL Server 2012 mit Service Pack 1 gibt und wir diese Themen heute besprechen wollen. Mein Name ist Robert Bruckner, ich bin ein Entwickler in der Microsoft SQL Server BI Gruppe direkt in Redmond im Produktteam und ich möchte Ihnen heute viele der Neuigkeiten zeigen, die unter anderem Excel, Excel Services und SQL Server abdecken. Im Prinzip die Agenda, wir geben einen Überblick über die Microsoft BI Plattform, zeigen, wie komplett integriert, skalierbar und auch symmetrisch die Plattform ist und natürlich zeigen wir auch sehr viele Demos. Gehen wir gleich zur Sache. Die Microsoft Enterprise BI Plattform hat im Prinzip die richtige Möglichkeit für je nach Anwendungsfall. Das heißt, egal ob Sie Unternehmensdaten haben, die von Ihren Geschäftsapplikationen kommen, ob Sie Dokumente integrieren wollen, ob Sie zum Beispiel Daten in SharePoint-Listen haben und diese abfragen möchten und Daten integrieren möchten oder auch Sensordaten, Sie können mit dem SQL Server Stack auch die Daten sammeln, egal ob das relational ist, ob das multidimensional ist, ob das unstrukturiert ist, ob das Streaming-Daten sind. Sie können diese Daten dann weiter verarbeiten und hier bietet Ihnen der Business Intelligence Stack sehr viele Möglichkeiten, um einerseits Metadaten zu definieren, diese automatisch zu analysieren, zu transformieren und auch Datenqualität zu sichern, um verschiedenste Daten zu bereinigen, wenn Ihre Daten nicht hochqualitativ aus den Quellsystemen kommen, wenn es zum Beispiel aus Listen kommt oder aus Sensordaten und so weiter. Und Sie können das auch entsprechend die Daten verknüpfen mit anderen Datenquellen und dann weiters auch die Daten verteilen auf verschiedenste Systeme, je nach Anwendungszweck. Und natürlich ganz wichtig, Sie bekommen mit der Microsoft Business Intelligence Plattform auch Einblicke in Ihre Daten, sehr schnell und sehr einfach. Und wir werden dazu einige Beispiele zeigen. Und Sie können Ihre Daten analysieren, egal ob das nun als Self-Service-Analyse gedacht ist. Das heißt, Ihre Endbenutzer können direkt auf diese Daten zugreifen, können direkt Analysen machen, ohne Abfragen schreiben zu müssen. Sie können einfach direkt zugreifen, direkt Daten visualisieren, Daten sogar filtern und so weiter, ohne wirklich tiefes technisches Wissen zu haben. Es kann auch operative Analysen sein. Für diese Analysen möglicherweise möchten Sie den Zugriff auf die Datenquelle absichern und eben nur bestimmten Benutzern Zugriff ermöglichen über bestimmte Tools. Auch das ist möglich. Sie können auch zum Beispiel Datensätze oder Datasets einen Cache anlegen und diesen Cache dann, je nachdem wie Sie möchten, für die Daten einen Refresh auf einem Schedule anlegen, sodass zum Beispiel die Daten jede Stunde Refresh gemacht wird, ohne dass eben die Zugriffe der Endbenutzer direkt auf die Datenquellen darunterliegend zugehen. Sie können auch Data Mining machen, eben um Vorhersagen oder Muster aus den Daten zu erkennen. Und dann natürlich auch das Thema Mobile BI wird immer wichtiger. Und zu dem Thema werde ich auch dann später im Vortrag noch mehr dazu sagen. Und dann ist es nicht nur zum Thema, wo Sie ein Data Warehouse haben, wo Sie zum Beispiel Daten laden und dann zur Analyse zur Verfügung stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, Echtzeitanalysen zu machen. Und auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit den BI-semantischen Modellen. Einerseits könnte das ein multidimensionales Modell sein, andererseits könnte das ein tabulares Modell sein, wo die Daten dann immer noch in einer SQL Server Datenbank relational abgespeichert sind und nur die Metadaten im semantischen Modell abgelegt sind. Oder Sie können auch die Daten im semantischen Modell direkt als Cache speichern und den Cache dann wieder befüllen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und auch die BI-Plattform ermöglicht es ihren Benutzern zusammenzuarbeiten. Das heißt, das ist nicht nur, dass die Benutzer mit einem Tool wie beispielsweise Excel arbeiten und auf Daten zugreifen oder mit Report Builder oder mit anderen Tools, sondern sie können diese Berichte dann auf SharePoint zum Beispiel zur Verfügung stellen und dann anderen Benutzern Zugriff geben und auch kontrollieren, ob eben entweder nur Leserechte bestehen oder auch mehr zusätzliche Rechte bestehen. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die BI-Plattform auch Zugriff auf externe Daten. Das könnten eben zum Beispiel Datafeeds sein, das könnten vom Datenmarktplatz von Azure, könnten es Daten sein, die Sie integrieren möchten. Es ist sehr häufig, dass Sie einerseits Geschäftsdaten haben, Sie haben transaktionale Daten und Sie möchten das Ganze auch mit anderen Daten verknüpfen. Ich werde dann ein Beispiel später zu dem Thema auch zeigen. Wenn wir uns den gesamten Microsoft BI-Stack ansehen, dann kann man versuchen, das zu klassifizieren, sodass man auf der linken Seite sieht man Dinge, Themen zum Thema Self-Service. Also die Endbenutzer können direkt auf Daten zugreifen, können ihre Analysen machen, können ihre Resultate mit anderen Benutzern präsentieren und zur Verfügung stellen. Auf der rechten Seite werden wir Dinge zum Thema Enterprise sehen, wo es darum geht, dass das Ganze gemanagt wird, dass es eben große Umgebungen handelt und der Microsoft BI Stack bietet im Prinzip Produkte für jeden Zweck hier. Beginnen wir mit Office. Wir haben in Office, in Excel im Speziellen, ist jetzt Power View integriert und auch Power Pivot. Power Pivot war schon in der vorherigen Version von Excel 2010 möglich als Add-in. Mit Excel 2013 bekommen Sie direkt sofort, wenn Sie das installieren, bekommen Sie PowerView und PowerPivot. Und ich werde das auch gleich dann herzeigen, wie das aussieht, damit Ihnen das helfen kann mit visueller Analyse und auch um ein Data Mashup sehr schnell zu machen. Natürlich, wenn Ihre Endbenutzer diese Daten integrieren und dann Ihre Analysen erstellen, möchten Sie diese auch mit anderen Benutzern in Ihrem Team oder mit der ganzen Organisation zur Verfügung stellen. Und hierfür können Sie das auf SharePoint hochladen. Und wir werden dann auch sehen, wie das Ganze in SharePoint aussieht, wie beispielsweise eine Excel-Datei in SharePoint hochgeladen werden kann und Benutzer sich das im Browser ansehen können. Das heißt, die anderen Benutzer benötigen nicht unbedingt Excel, sondern die können sich das direkt im Browser auch ansehen, in SharePoint beispielsweise. Und auch in SharePoint ist PowerView verfügbar als eine Applikation, die direkt im Browser läuft und eben sonst sich einfach verbindet mit SharePoint und Reporting Services. Das ist Teil der SQL Server Business Intelligence Plattform. Gibt Ihnen all die möglichen Services, die PowerView benötigt, um diese Datenanalysen durchzuführen. Und dann im Backend-Bereich gibt SQL Server als Datenbank und natürlich als relationale Datenbank als SQL Server Analysis Services, das eben die multidimensionalen Datenbanken zur Verfügung stellt und tabulare Datenbanken in Memory und auch natürlich für Data Warehouse-Anwendungen das SQL Server Parallel Data Warehouse, aber auch für relationale Data Warehouses. Das heißt, je nach dem Anwendungszweck haben Sie die richtige Möglichkeit hier, wie Sie mit den Daten interagieren möchten, wie Sie die Daten sichern möchten, wie Sie die Daten transformieren möchten. Der Kernpunkt von diesem gesamten Spektrum ist wirklich die X-Velocity In-Memory Engine. Diese Engine ist im Prinzip dieselbe Engine, die in Excel läuft, mit Power Pivot und Power View verwendet das in Excel. Dieselbe Engine läuft in SharePoint. Wenn Sie ein Excel Workbook beispielsweise in SharePoint hochladen und sich das Ganze dann mit Excel Services ansehen, wir werden dann ein Beispiel dazu sehen. Oder auch wenn Sie Ihre Daten auf einen SQL Server Analysis Server hochladen und dort große Datenbanken haben und skalieren möchten, ist im Prinzip wiederum dieselbe Technologie dahinter. Oder auch wenn Sie das in einer relationalen Datenbank ablegen möchten und dort Indizes anlegen möchten. Auch dort wird diese In-Memory-Technologie verwendet. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass es sehr hohe Datenkomprimierungsraten ermöglicht. Im Allgemeinen sehen wir einen Faktor 10, zumindest einen Faktor 10 an Komprimierung. In manchen Fällen, bei ein paar Fällen mit Banken und anderen Daten, haben wir auch Faktoren von Faktor 30, Faktor 40 und so weiter der ursprünglichen Datenmenge gesehen. Als Beispiel, wenn Ihre Daten in einer relationalen Datenbank 5 GB an Kapazität benötigen, dann wäre das äquivalente Datenmodell im Durchschnitt vermutlich um die 500 MB in einem X-Velocity Datenmodell, das mit dieser Engine abgearbeitet wird. Zusätzlich, neben der Datenkomprimierung, ermöglicht diese Engine auch sehr, sehr schnelle Abfragen. Und wir werden auch dazu Beispiele sehen, weil eben diese Abfragen alle im Speicher ausgeführt werden und nicht mehr durch zum Beispiel Festplatten, I.O. Verlangsamt werden. Zusätzlich, im Prinzip im unteren Bereich haben wir jetzt über die gesamten On-Premise-Möglichkeiten gesprochen. Es gibt auch im Cloud-Bereich sehr ähnliche Möglichkeiten und man hat in gewisser Weise eine Symmetrie hier. Und zwar mit Office 365, das wurde eben vor kurzem eine neue Version herausgebracht, Erweiterungen für Office 365. Und diese Erweiterungen inkludieren unter anderem auch eine neue Version von Excel Services. Und in dieser Version von Excel Services ist auch Power View integriert. Und ich werde es dann auch herzeigen im Kontext von SharePoint, aber im Office 365 sieht das genauso aus, dass eben, wenn Sie im Workbook sich ansehen, können Sie genauso mit Power View Inhalten in diesem Workbook interagieren, so wie Sie es in Excel können, so wie Sie es in SharePoint können. Wenn Sie dann mehr in den Enterprise-Bereich gehen, im Cloud-Bereich, haben Sie SharePoint Online. Und SharePoint Online gibt die Möglichkeit, eben Dokumente hochzuladen, mit anderen Benutzern das Ganze zur Verfügung zu stellen. Und wenn Sie dann weiter Spezialanwendungen suchen für beispielsweise Datenbanken, die in der Cloud laufen, gibt es auch die Möglichkeit, das Service Microsoft SQL Azure, um Datenbanken in der Cloud laufen zu lassen und von dort eben mit allen Tools, die Sie heute verwenden, wie zum Beispiel Management Studio oder Applikationen, die direkt über einen Data Provider auf die Datenbank zugreifen, können dann auch auf Microsoft SQL Azure zugreifen. Es gibt auch Microsoft SQL Azure Reporting als Service, das sind im Prinzip die Möglichkeiten von Reporting Services in der Cloud ermöglicht. Das heißt, in diesen Fällen haben Sie einfach können Sie einen Report hochladen und der läuft dann in der Cloud. Sie benötigen keine Infrastruktur, Serverinfrastruktur on-prem. Nun, wir haben sehr viel über Power View und Power Pivot gesprochen und das sind nur zwei Screenshot-Beispiele, wie die Integration mit Excel aussieht. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, Excel 2013 inkludiert Power View und Power Pivot direkt. Und wie das aussieht, werden wir uns jetzt gleich ansehen, mit verschiedensten Demos zum Thema Power View, Power Pivot, Analysis Services und so weiter. Hier haben wir Excel 2013 und wir haben die Olympischen Spiele im Sommer in London gehabt und ich habe mir hier Daten heruntergeladen vom Internationalen Olympischen Komitee, vom IOC. Und die haben mir Daten zu allen Olympischen Spielen, zu den Sommerspielen, wer hat Medaillen gewonnen, in welcher Disziplin, welcher Athlet und so weiter. Das sind sehr viele Daten hier und ich habe mir gedacht, okay, bei den letzten Olympischen Spielen haben die Österreicher, haben wir leider sehr schlecht abgeschnitten, haben keine Medaillen gemacht und insofern haben wir gedacht, okay, da muss ich was ändern und habe versucht zu analysieren, okay, wo gibt es vielleicht die besten Möglichkeiten für uns Österreicher, bei den nächsten Sommerspielen vielleicht Medaillen zu machen, sodass das eben nicht nochmal passiert, was in London passiert ist. Und insofern könnte man natürlich versuchen, okay, man könnte sich die Daten, wie sie hier sind, versuchen einfach anzusehen. Da das sehr viele Daten sind, wird es oft sehr, sehr schnell unübersichtlich. Und ich habe im Prinzip diese Daten einfach in eine Excel-Datei integriert und habe auch ein Datenmodell dazu angelegt. Ich müsste das aber nicht einmal tun. Wenn ich einfach Daten in Excel habe, kann ich sofort von diesen Daten mit Insert Power View, das hier ist die englische Version, kann ich im Prinzip eine Power View Analyse anlegen und im Prinzip habe ich zum Beispiel auf einem leeren Blatt, sage ich einfach Insert Power View und ich bekomme hier ein neues Sheet, ein neues Blatt in meinem Workbook und kann hier einfach eine Power View Analyse machen. Und was Sie hier sofort sehen werden ist, dass das Power View im Prinzip mit den Daten verknüpft ist, die ich hier in diesem Workbook habe. Und wie Sie sehen, habe ich hier eben nicht nur Medaillendaten und ich habe hier Medaillendaten, ich habe die Liste der Länder, welche Typen von Medaillen, welche verschiedenen Sportarten es gibt. Ich habe auch andere Daten inzwischen schon integriert, als ein Mashup, die von einer anderen Webseite kommen und wir werden darauf später zurückkommen. Im Prinzip ist das PowerView ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Sie haben hier eine Übersicht, welche Tabellen existieren, welche Felder existieren. Und ich kann zum Beispiel mir ansehen, okay, welche Medaillen, wie viele Medaillen wurden insgesamt bisher vergeben bei Olympischen Sommerspielen. Wir sehen, das sind knapp 30.000 Medaillen. Das sind sehr viele Medaillen. Wir könnten uns ansehen, in welchen Sportarten diese vergeben wurden. Weil, wie eben gesagt, Österreich hat bei den letzten Spielen leider keine Medaillen gemacht und ich möchte mir ansehen, okay, welche Sportarten haben sehr viele Medaillen und vielleicht gibt es da interessante Trends oder so, die, wo wir uns vielleicht mehr fokussieren sollten für die nächsten Sommerspiele, sodass wir bessere Chancen haben, wie wir mehr Medaillen erreichen können. Und wir sehen sofort, ich habe einfach nur zwei Felder selektiert, ich sehe sofort, okay, ich bekomme eine Tabelle, ich kann das auch ändern, indem ich zum Beispiel hier drauf drücke, kann die Sortierfolge ändern, kann zum Beispiel nach Medaillenanzahlen sortieren und sehe, dass Aquatics, was im Prinzip alles mit Wasser und Schwimmsport zu tun hat, wurden sehr, sehr viele Medaillen historisch vergeben. Ich kann mir das auch sehr einfach anders visualisieren. Ich kann mir das ansehen als ein Chart und wie Sie gesehen haben, habe ich einfach nur einen Mausklick gemacht und habe sofort eine schöne Visualisierung der Daten. Und natürlich, was ich vorhin gemacht habe, ich kann genauso auch hier direkt sortieren. Ich kann hier mir die verschiedensten Bereiche ansehen. Und okay, wir sehen hier mal, dass es im Bereich des Athletics, im Prinzip der Leichtathletik und im Schwimmsport sehr, sehr viele Medaillen in der Vergangenheit vergeben wurden. Wenn wir uns das nun ansehen, wie das zum Beispiel nach Ländern läuft, dann können wir zum Beispiel hier in der Liste der Länder haben wir, und ich möchte mir die Ländernamen ansehen, wie sie die IOC benennt. Und zwar haben hier wir Medaillen und ich möchte mir ansehen, wie viele Medaillen haben die verschiedenen Länder bei den verschiedensten Olympischen Spielen gemacht. Und wie wir hier sehen, die IOC hat im die Daten sind eben nicht unbedingt rein, die ich von dieser Webseite heruntergeladen habe. Gibt es auch die Länder, die sie derzeit eben nicht kategorisieren. Und das ist ein typisches Problem, das sie eben auch mit anderen Daten haben werden, wo zum Beispiel die Datenqualität nicht optimal sein könnte und ihre Endbenutzer eben hier sehr einfach, zum Beispiel über den Filter, kann man eben zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nur Länder sehen, die eben derzeit vom IOC unter Namen geführt werden und kann eben auch hier sehr schnell ansehen wieder, okay, welche Länder haben bis jetzt null Medaillen gemacht, welche Länder haben sehr, sehr viele Medaillen gemacht in all diesen Olympischen Spielen und kann mir das auch als Chart ansehen. Einfach, sehr einfach habe ich die Visualisierung geändert. Nun wäre es vielleicht interessant, wenn ich sage, okay, die Vereinigten Staaten haben hier ganz klar die meisten Medaillen über alle Olympischen Spiele gemacht, Sommerspiele mehr als 4000 Medaillen. Österreich ist leider etwas weiter unten, wie wir hier sehen, derzeit eben 146 Medaillen bei Sommerspielen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel für Österreich ansehen, für Österreich, wenn ich wieder zurückgehe, wenn ich hier draufklicke, sieht man, dass automatisch die Daten gefiltert wurden in den anderen Visualisierungen, die ich hier hatte. Das heißt, einer dieser der Vorteile von PowerView ist, dass es dieses semantische Modell benutzt, um eben automatisch Verbindungen zwischen Daten zu erkennen und entsprechend diese Zusammenhänge sehr schnell und einfach zu visualisieren. Das heißt, ich musste hier, alles was ich hier getan habe, ist wirklich, ich habe nur einfach zwei Visualisierungen angelegt und schaue mir an, okay, die Vereinigten Staaten haben sehr viele Medaillen im Schwimmen, Großbritannien hat sehr wenige Medaillen im Schwimmen. Wenn man sich zum Beispiel für Deutschland ansieht, okay, es ist relativ ähnlich verteilt über all die Disziplinen. Frankreich ist sehr stark im Fechten, da sind sie sehr, sehr stark. Und ich sehe schon innerhalb von ein paar Sekunden, wenn ich einfach nur die Daten mir ansehe und mit den Daten interagiere, sehe ich schon so einige interessante Muster, die ich in den Daten finde. Beispielsweise eben, dass die Vereinigten Staaten sehr, sehr stark sind im Schwimmen, sehr stark sind in der Leichtathletik, sehr stark sind auch im Basketball. Und wer sich die Olympischen Spiele angesehen hat in London, der hat es durchaus auch gesehen, dass eben die Vereinigten Staaten sehr stark dort sind. Was vielleicht überraschend ist, dass China eben noch nicht sehr viele Medaillen hat. Das liegt aber daran, dass eben China erst in den letzten vergangenen Olympischen Spielen sehr, sehr viele Medaillen gewonnen hat und davor sehr, sehr wenige. Aber in China sehr, sehr schnell und rasant aufholt gegenüber vielen der anderen Länder. Wir können uns natürlich auch, ich habe schon ein paar andere Visualisierungen vorbereitet, wir können uns das auch nach anderen Kriterien ansehen und ich werde dies wiederum sortieren nach den Medaillen. Wir können zum Beispiel ansehen, dass im Schwimmsport die Verteilung eben unterschiedlich ist bezüglich wie viele Medaillen vergeben wurden bei den Frauen, wie viele Medaillen vergeben wurden bei den Männern und wir sehen hier auch den historischen Trend, wie viele Medaillen vergeben wurden in verschiedenen Disziplinen. Man sieht eben hier, dass Schwimmen zum Beispiel zu Beginn in den ersten Olympischen Sommerspielen, und ich zoome hier hinein auf den Anfang, in den ersten Sommerspielen war Schwimmen nur für Männer und nicht für Frauen. Und man kann auch hier dann eben sehr einfach und sehr schnell sich die verschiedenen Trends ansehen. Eben auch PowerView ermöglicht Ihnen sehr schnell diese Daten zu analysieren und sich anzusehen. Man kann sich auch für Leichtathletik ansehen. Man sieht auch hier, dass bei Leichtathletik eben das zu Beginn nur sehr viele Disziplinen nur für Männer waren und erst mit der Zeit dann mehr und mehr Disziplinen für Frauen auch ermöglicht wurden und damit auch mehr Medaillen vergeben wurden. Wenn wir uns das Ganze dann nach Medaillen, nach Land ansehen, das hier ist eine andere Visualisierung, wo wir im Prinzip hier eine Liste all der Länder haben, die Medaillen gemacht haben. Und wie Sie hier sehen, werden die Dinge, PowerView versucht alles im Hintergrund zu machen, gerade wie Sie es benötigen. Das heißt, Sie haben gesehen, dass jeder Klick sehr, sehr schnell war. Und insofern PowerView versucht eben zu optimieren, genau diese Dinge, diese Abfragen durchzuführen, die Ihnen möglichst schnell eine Antwort geben. Wie Sie sehen in Österreich beispielsweise, wie man sieht, im Handball hat Österreich die meisten Medaillen bis jetzt gemacht in den Sommerspielen. Und auch wenn man sich das nach Geschlecht ansieht, bei den Männern hat Österreich sehr viel mehr Erfolg gehabt als bei den Frauen bis jetzt. Und ja, bis jetzt haben wir halt 21 Goldmedaillen gemacht. Es wäre doch schön, wenn wir bei den nächsten Spielen diese Anzahl um sehr vieles mehr erhöhen können. Wir sind offenbar sehr erfolgreich in den Silbermedaillen, aber wir wollen wirklich mehr Goldmedaillen machen. Und diese Visualisierung hier, das ist eine Tiles-Visualisierung, die ermöglicht Ihnen die Daten einerseits, wie man hier sieht, nach Ländern zu gruppieren. Und ich kann das eben entweder nach Ländernamen oder hier habe ich auch all die Flaggen hier integriert. Und ich kann dann für jedes Land, wenn ich zum Beispiel ein anderes Land auswähle, zum Beispiel Malediven hat noch nie Medaillen gemacht bei den Olympischen Spielen. Und wie ich hier Länder auswähle, werden hier automatisch alle die Daten, die sich innerhalb dieses Containers befindet, automatisch gefiltert, ohne dass ich als Benutzer etwas tun musste. Das passiert alles aufgrund der Zusammenhänge, die aus den Daten verfügbar sind. Und das ermöglicht Ihnen sehr schnell, diese Analysen durchzuführen. Beispielsweise Portugal hat eben weniger Medaillen als Österreich gemacht und da vor allem in der Leichtathletik. Nun, als ich mir die Olympischen Sommerspiele angesehen habe, in London und gleichzeitig auch in den USA, ich lebe eben drüben in den USA schon seit längerer Zeit, gibt es einen sogenannten Discovery Channel. Und der Discovery Channel hat im Prinzip teilweise ähnliche Sendungen wie auch wie man es vom Universum beispielsweise kennt, eben teilweise sehr interessante Sendungen. Und zur ähnlichen Zeit wie die Olympischen Spiele hat der Discovery Channel seine übliche Shark Week gehabt. Und Shark Week heißt, dass sie eben eine Woche lang sehr viel zum Thema Haifisch-Angriffe, Haifische und sehr viele Sendungen zu dem Thema machen. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, okay, gibt es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang zwischen Haifischen und wie wir vielleicht im Schwimmsport besser abschneiden könnten. Und zu dem Thema gibt es eine Webseite, die all die Haifischattacken im Prinzip listet. Und zwar, muss ich nur schauen, ja, hier habe ich die Haiangriffe. Und diese Webseite ist halt, ja, es gibt hier sehr viele Daten, die auch sagt, wo diese Angriffe stattgefunden haben, verschiedenste Felder dazu. Ich habe mir gedacht, okay, ich möchte mir das mal anschauen, wo diese Attacken stattgefunden haben. Und ich habe im Prinzip das mir gefiltert auf nur Zwischenfälle, die nach 1950 passiert sind. Teilweise gehen die Daten bis ins 17. Jahrhundert zurück. Das Problem ist, dass diese Daten sehr unzuverlässig sind, vor allem wenn es später zurückgeht. Aber wenn man sich zum Beispiel nur für die letzten 60 Jahre diese High-Zwischenfälle ansieht, dann sieht man hier eben auch, dass diese Daten sehr geografisch mit Power Views einfach visualisiert werden können. Und man kann hier auch hineinzoomen, man kann auch beispielsweise für das Layout ändern, für diesen Hintergrund. Machen wir zum Beispiel das einen dunklen Hintergrund. Und man sieht hier, dass es sehr viele Haifischattacken in den USA gegeben hat. Natürlich, weil die USA eine sehr lange Küste hat, Pazifikküste, Atlantikküste. Es gibt anscheinend auch sehr viele Haifischattacken in Südafrika. Und man sieht auch sehr viele Haifischattacken in Australien. Und dann ja im Mittelmeer sieht man Haifischattacken Südamerika, Mittelamerika und so weiter. Und habe ich auch visualisiert, eben welche Arten von Haifischattacken, welche Haifische waren involviert in diese Attacken. Und das sagt dann schon, okay, es gibt anscheinend hier sehr viele Haifischattacken, USA, Südafrika, Australien. Und wenn wir uns diese Haifischattacken ansehen wollen, zum Beispiel, welche Zwischenfälle mit welchen Aktivitäten verknüpft waren, sehen wir zum Beispiel, hier sind diese Klassifikationen, welche Aktivitäten wurden hier durchgeführt, eben zum Beispiel jemand schwimmt im Wasser, jemand ist getaucht, jemand ist über Bord gefallen, ins Wasser gefallen von einem Schiff. Und wir haben hier die Klassifizierung, ob diese Attacken auch tödlich waren oder nicht tödlich waren. Und wir sehen hier, dass zum Beispiel beim Tauchen nur circa ein Viertel der Attacken, der Angriffe, die bekannt sind, waren tödlich. Hingegen, wenn man einfach nur im Meer schwimmt, sind sehr viel mehr dieser Attacken tödlich verlaufen. Anscheinend ist es besonders gefährlich, über Bord zu fallen. Was interessant ist, das heißt, wenn man über Bord fällt, gibt es anscheinend eine sehr geringe Chance, dass man, wenn man von einem Haifisch angegriffen wird, hat man eine geringe Chance, dass man überlebt. Man kann sich das auch, wie man hier sieht, diese Zusammenhänge, wenn ich hier zum Beispiel analysieren möchte, okay, wo ist das vor allem passiert, diese tödlichen Zwischenfälle, man sieht ja, dass die vor allem in Australien überproportional diese tödlichen Zwischenfälle stattgefunden haben. Wenn man sich hingegen das für diese nicht tödlichen ansieht, sind die überproportional in den Vereinigten Staaten passiert. Nun, wenn wir das nun zurückgehen zum Thema Olympische Spiele und Haifischattacken, wir sehen, es gibt sehr viel in den USA, sehr viel in Australien. Und ich habe mir dann so die Medaillen angesehen, okay, welche Nation hat die besten Schwimmer? Und habe hier im Prinzip für die verschiedenen Sportarten, habe ich mir eben die verschiedenen Symbole hineingeladen in das Modell. Und wir möchten uns das Ganze ansehen für Schwimmen. Und hier sehen wir im Prinzip eine Grafik, die zeigt eben, okay, wie viele Medaillen haben verschiedene Nationen gemacht und wie viele Haifischangriffe hat es gegeben. Und zu dem Thema möchte ich zum Beispiel auch anzeigen, machen wir das mit der Anzahl der Medaillen. Die USA hat sehr, sehr viele Medaillen im Schwimmsport gemacht. Australien hat auch sehr viele gemacht, die zweitmeisten Medaillen. Und Südafrika hat im Prinzip weniger Medaillen im Schwimmsport gemacht, aber hat eben sehr viele Haifischattacken. Es scheint wirklich so, als gäbe es hier vielleicht einen Zusammenhang zwischen den Ländern, die eben sehr viele Haifischangriffe haben, und Länder, die sehr erfolgreich sind im Schwimmsport. Zumindest für die Vereinigten Staaten könnte man diese Annahme treffen, die klar führend sind. Sie haben 900 Medaillen im Schwimmsport gemacht und eben über ja, 1800 Hai-Angriffe gehabt. In Australien auch sehr viele Medaillen, aber auch sehr viele Angriffe. Muss man sich die Frage stellen, ob es vielleicht besser wäre für unsere österreichischen Schwimmsportler, wenn man ihnen in Schwimmbecken noch zusätzlich vielleicht noch einen Haifisch hineingibt, sodass sie vielleicht ein bisschen schneller schwimmen und vielleicht so sind wir bei den nächsten Olympischen Spielen mehr erfolgreich, als wir es dieses Mal waren. In diesem Fall habe ich im Prinzip Daten verwendet, die eben direkt von der Webseite heruntergeladen wurden und habe sie verknüpft in Medaillen und habe das verknüpft mit den Haifischangriffen. Ich möchte aber auch noch ein anderes Beispiel zeigen, wo ich im Prinzip eine größere Datenmenge verwende. Und diese größere Datenmenge habe ich zuerst habe ich eben auch heruntergeladen. Und zwar sind es die Daten von dem Car Allowance Rebate System oder wie es in den USA auch genannt wird, Cash for Clunkers. Das war ein Programm, das eben im Rahmen der Wirtschaftskrise, die vor 3 Jahren stattgefunden hat, eben eingeführt wurde von der amerikanischen Regierung, um die Leute zu animieren, ihre alten Benzinsäufer sozusagen auf den Schrottplatz zu bringen und eben mehr spritsparende Fahrzeuge zu kaufen. Ursprünglich war das Programm nur gedacht eben für einen, im Prinzip vom Programm her gab es für alte Fahrzeuge ca. $4,000, je nach Kategorie, für, wenn man ein altes Fahrzeug zurückbringt, wenn man sich eben gewisse neue Fahrzeuge kauft, die spritsparend sind. Die ursprüngliche Dotation von diesem Programm war $1 Milliarde. Wie sich am ersten Wochenende gleich gezeigt hat, war das nicht ausreichend, weil im Prinzip am ersten Wochenende sofort das gesamte Budget aufgebraucht wurde, woraufhin das entsprechend verlängert wurde und insgesamt wurden eben dann $3 Milliarden für dieses Programm zur Verfügung gestellt. Und das Programm ist eigentlich nur 4 Wochen lang gelaufen. Und was ich hier zeigen möchte, ist, ich habe all die Daten, die auf einer Webseite vom Department of Transportation in den USA zur Verfügung gestellt werden, kann sich jeder herunterladen. Ich habe mir diese Daten heruntergeladen, habe sie auch in Excel zuerst geladen und habe sie dann aber auch im Prinzip ins Visual Studio geladen, um einfach zu zeigen, dass diese Power Pivot Umgebung, diese Modellierungsumgebung nicht nur in Excel verfügbar ist, sondern auch in Visual Studio integriert ist und sie das mit ihren allen anderen Projekten, die sie zum Thema BI erstellen, mit Visual Studio und Programmierung machen wollen, können sie das auch mit einfach im Visual Studio importieren von einer bestehenden Excel-Datei als Power Pivot. Und das sind im Prinzip die Daten, die ich dann auf einen Analysis-Server gestellt habe, den ich hier lokal laufen habe. Im Prinzip habe ich die Datenbank Cars genannt und das sind diese Daten, die auf diesem lokalen Analysis-Server laufen, auf meinem Laptop hier. Und ich möchte mich, vielleicht zeige ich vielleicht kurz das Modell her, mehrere Modellen, mehrere Tabellen und die Transaktionen ist im Prinzip, das sind alle Transaktionen, die im Prinzip hier erfasst wurden. Und das sind sehr viele Felder zu dem Thema, was in den verschiedenen Käufen involviert war. Und wir werden hier ein paar Analysen machen. Und zwar möchte ich das, zum Beispiel kann man diese Analyse direkt von Excel machen. In Excel können Sie eine Datenverknüpfung anlegen. Ich könnte zum Beispiel hier mich verbinden mit Analysis Services. Ich habe die Verbindung schon vorhin angelegt. Im Prinzip habe ich diese Verbindung hier, die auf meinen lokalen Analysis-Server zeigt, auf diese Datenbank. Ich öffne diese Verbindung und sage, ich möchte einen PowerView-Report von dieser Verbindung anlegen. Und sage hier einfach OK. Und wenn ich hier das öffne, bin ich sofort verbunden mit diesem Modell, das wir uns gerade im Visual Studio beispielsweise angesehen haben. Und ich kann hier mir zum Beispiel ansehen, vielleicht kurz, dass wir uns ansehen, okay, von diesen Transaktionen insgesamt in diesen 4 Wochen von diesem Programm gab es in Summe fast 700.000 Autos wurden innerhalb von diesen 3 bis 4 Wochen verkauft, wo das Programm lief. Wenn man sich das ansieht, zum Beispiel welche Automodelle wurden hier gekauft, kann man sich ansehen, okay, es wurden hier verschiedenste Automodelle gekauft. Man sieht auch hier wiederum, dass diese Daten, die ich hier runtergeladen habe, eben nicht komplett rein sind. Und zwar ist es so, dass eben die Händler, die diese Anträge haben an das Department of Transportation gesendet. Und teilweise wurden diese Anträge eben auch nicht korrekt ausgefüllt oder wurden nicht korrekt kategorisiert. Und deswegen sieht man hier auch zum Beispiel 250 Autos, die eben nicht einer dieser Marken zugeordnet werden konnten. Ich kann natürlich auch hier zum Beispiel Bilder integrieren und diese Bilder kommen von einem Webserver. Und deswegen musste ich auch zum Beispiel das erlauben vom Excel, dass ich diesen externen Zugriff machen kann und kann mir auch diese Daten hier sehr schön ansehen. Ich kann auch zum Beispiel diese nicht kategorisierten Fahrzeuge sehr einfach wieder herausfiltern, indem ich zum Beispiel die Blanks herausfiltere. Ich kann die Daten auch anders visualisieren, zum Beispiel, dass ich mir in dieser Kartenvisualisierung diese Daten ansehen möchte und kann mir das auch in einem anderen Stil ansehen, habe ich eben sehr schnell einen Überblick. Und wiederum, ich kann zum Beispiel die Sortierung machen und sehe auf sehr schnell, innerhalb von ein paar Sekunden mit ein paar Mausklicks, dass eben Toyota sehr, sehr viele Autos verkaufen konnte im Zuge dieses Programms. Wobei interessanterweise das Programm ja dazu gedacht war, um der amerikanischen Autowirtschaft zu helfen und eben General Motors und Ford und Chrysler, die alle in der Krise waren zu diesem Zeitpunkt, hat man eben versucht, dass man eben dort unter die Arme greift. Aber wie sich letztendlich gezeigt hat, wurden im Zuge dieses Programms von den knapp 700.000 Fahrzeugen, die ihm neu gekauft wurden, waren 120.000 Fahrzeuge im Toyota und im Ford wurden nur 90.000 verkauft. Nun wäre es vielleicht interessant, uns anzusehen, okay, wir haben gesehen, das war so der allgemeine Trend für die verschiedenen Fahrzeuge. Gab es da vielleicht ein paar interessante Zeittrends? Und für dieses mache ich eben wiederum, lege ich ein neues PowerView-Sheet an und verwende wiederum meine bestehende Verbindung. Ich könnte ja auch zum Beispiel auch mich mit einem anderen Modell verbinden. Das heißt, ich kann innerhalb eines Excel-Workbooks kann ich mich zu mehreren verschiedenen Datenbanken verbinden und eben dann innerhalb vom selben Workbook verschiedenste Analysen gleich nebeneinander visualisieren. Und in diesem Fall möchte ich mir ansehen, okay, das Programm lief für 3 bis 4 Wochen. Und ich möchte mir ansehen, okay, gab es da irgendwelche interessanten Trends, wie die verschiedenen Produkte, die Autos gekauft wurden und wie sie auch beispielsweise, welche Autos zurückgegeben wurden. Und sehen wir uns das hier an, diese Trends. Wir haben hier zum Beispiel die verschiedenen Automarken. Wir sehen uns an, okay, wie viele neue Fahrzeuge wurden verkauft. Ich werde wiederum hier herausfiltern, dass wir nur die sehen, die kategorisiert wurden. Und dann sehen wir uns an, habe ich eine Formel angelegt, die im Prinzip berechnet, von all den Fahrzeugen, die neu verkauft wurden für eine bestimmte Marke und all die Fahrzeuge, die zurückgegeben wurden für diese Marke, was war im Prinzip das Nettoergebnis? Hat im Prinzip eine Marke gut abgeschnitten, dass im Prinzip mehr Autos, neue Autos verkauft wurden, als alte Autos zurückgegeben wurden von der Marke, oder war es so, dass eine Marke nicht gut abgeschnitten hat. Und wir sehen schon an den Daten, dass manche Marken eben sehr gut abgeschnitten haben, manche eben negativ abgeschnitten haben. Wir möchten uns das Ganze in einer Scatter-Visualisierung ansehen. Und zwar haben wir hier schon ein paar interessante Trends. Und ich möchte mir auch, habe auch hier eine Formel angelegt, im Prinzip, die mir sagt, okay, wie viel hat eine Marke profitiert? Und das ist im Prinzip eine Division zwischen, okay, wie viele neu wurden verkauft und wie viele wurden zurückgegeben. Und wir sehen hier im Prinzip einen Ausleger hier, dass Saturn, das ist eine Marke, die General Motors hatte, die wurde erst in den 80er Jahren eingeführt und wurde im Prinzip im Zuge der Krise dann aufgelassen. Und Saturn hat im Prinzip sehr viele neue Fahrzeuge verkaufen können, weil General Motors versucht hat, alle loszuwerden im Zuge dieser Krise. Wir können hier auch dann natürlich diesen Ausnahmefall, wenn wir hier diesen herausfiltern, dann sehen wir, okay, das Verhältnis bei den anderen Marken ist, dass im Subaru sehr stark gewonnen hat und auch Hyundai sehr stark gewonnen hat. Wenn wir im Prinzip diese Achse ansehen, auf der positiven Seite bedeutet das, dass zum Beispiel es wurden 120.000 neue Toyotas verkauft und im Prinzip netto wurden 100.000 neue Toyotas in diesem Zuge dieses Programms verkauft. 20.000 wurden zurückgegeben, 120.000 wurden gekauft. Honda wurden auch sehr viele neu gekauft, wenige zurückgegeben und netto wurden etwa 85.000 neue Hondas im Zuge dieses Programms gekauft. Wenn wir uns hingegen ansehen, Ford beispielsweise, wurden zwar auch viele Fords gekauft, man sieht hier entlang der X-Achse, dass eben zum Beispiel 90.000 neue Ford-Fahrzeuge gekauft wurden, aber letztendlich wurden 190.000 Ford-Fahrzeuge zurückgegeben und deswegen ist der Trend eben hier negativ, dass eben mehr als 100.000 weniger Ford-Fahrzeuge nach diesem Programm auf der Straße waren als vorher. Und zwar, das ist schon mal eine interessante Einsicht. Wir werden uns das Ganze auch jetzt anschauen über die Zeitachse. Und zwar für die Zeit werde ich einen Filter anlegen, weil im Prinzip das Programm selbst lief erst gegen Mitte Juli an. Das heißt, ich werde hier einfach einen Filter anlegen, der Mitte Juli beginnt. Und dann, und das Programm hat geendet, das war dann gegen Ende August, sagen wir den 25. August. Das gab auch Probleme beim Programm mit, im Prinzip, weil das EDV-System dahinter etwas überlastet war von der amerikanischen, von den Behörden. Und deswegen wurden, obwohl das Programm schon angelaufen war, konnten keine Anträge verarbeitet werden. Und wir werden das auch gleich sehen dann in den Daten. Und zwar, wenn wir uns das ansehen, zum Beispiel, wenn ich hier mir diese Daten ansehen möchte nach der Zeitachse, und wir schauen uns im Prinzip den Beginn des Programms an. Und wir sehen hier, dass im Prinzip, das ungefähr ab Mitte Juli wurden hier Anträge verarbeitet. Und wir sehen hier, dass eben sehr, sehr wenige Fahrzeuge Mitte Juli noch verkauft waren. Und wenn wir das beginnen abzuspielen, und das zeigt hier die täglichen Trends an. Wir sehen hier, dass erst so ab 25. Juli herum wirklich die EDV-Probleme aussortiert waren und wirklich dieser Rückstau an Anträgen von Fahrzeugen, die bereits verkauft wurden, wirklich abgearbeitet werden konnte. Das heißt, wenn wir uns den Zeittrend ansehen, sehen wir erst, dass zum Beispiel am 24. wurden eben viele 3000 Toyotas verkauft, am 25. wurden eben über 3000 neue Toyotas verkauft. Wenn wir das weiter abspielen, wir sehen natürlich auch, dass Wochentagunterschiede sind, eben dass am Anfang Wochentagen, vor allem am Wochenende, am Samstag werden, wie wir in den Daten sehen, sehr, sehr viele Autos in den USA verkauft. Und die Samstage zeigen eben immer diese sehr viele neue Autos wurden verkauft. Und wir sehen auch, dass sich zum Beispiel Toyota immer weiter nach oben bewegt. Und nach oben bewegen heißt hier, dass es eben sehr viel mehr Toyotas gekauft wurden, als zurückgegeben wurden. Und letztendlich im Programm sieht man eben, dass mehr als 100.000 im Prinzip der Netto-Unterschied war. 120.000 wurden gekauft, 20.000 zurückgegeben. Wenn wir uns das im Vergleich zu Ford ansehen, komplett anderer Trend. Ford hat im Prinzip langsam gestartet in dem Programm, hat dann doch viele Fahrzeuge verkaufen können, wie man sieht. Und es wurden sehr viele neue Fahrzeuge verkauft, aber auch viele Fords zurückgegeben. Aber es hat nicht so schlecht ausgesehen. Man kann sich das dann weiter ansehen. Und dann sieht es aus, als wäre irgendwas schief gegangen bei Ford, weil plötzlich die Verkäufe eingebrochen sind und auch weiterhin sehr, sehr viele Ford zurückgegeben wurden. Und von da an hat sich Ford nicht mehr wirklich erholen können für den Rest des Programms. Und es ging eben weiterhin, wurden nicht mehr viele Fords verkauft für den Rest des Programms, aber trotzdem sehr, sehr viele zurückgegeben. Und dann letztendlich, das Nettoergebnis war, dass mehr als 100.000 dieser Fahrzeuge netto zurückgegeben wurden und weniger gekauft wurden. Das heißt, diese Zeitanalyse, die man hier machen kann mit PowerView, gibt einen sehr, sehr schnell Einsicht in diese Daten, in diese Trends. Vielleicht auch noch ein kurz zurück auf diese Ansicht und ich werde das etwas kleiner machen hier. So, wir sehen uns jetzt die Daten bezüglich der welche Fahrzeuge wurden zurückgegeben und welche Zylinderzahlen. Und wir sehen uns das Ganze an nach den, wie viele Fahrzeuge wurden mit verschiedenen Zylinderzahlen neu gekauft und wie viele wurden zurückgegeben. Und wie wir hier sehen, auch die Daten sind auch hier nicht komplett rein. Manche der Fahrzeuge konnten nicht kategorisiert werden, wie das eben in den Anträgen vorgesehen war. Aber die meisten Fahrzeuge wurden eben kategorisiert. Und wir können auch das hier sehr einfach visualisieren, wiederum beispielsweise als Chart, oder wir können uns das Ganze auch hier ansehen als Tortengrafik, im Prinzip als Pie-Chart. Und ich werde das so größer machen. Und das sind die neuen Fahrzeuge, die gekauft wurden. Und man sieht halt schon, dass viele der neuen Fahrzeuge, die gekauft wurden, eben Vierzylinder-Fahrzeuge waren. Und eher nur wenige Achtzylinder waren. Es gab auch Einschränkungen in dem Programm, was eben das wie viel maximal Spritverbrauch sein durfte bei den neuen Fahrzeugen, um diese Förderung zu bekommen. Es gab auch ein Österreich-ähnliches Programm und nur wurden eben da in diesem Zeitrahmen eben nicht so viele Fahrzeuge verkauft. Darum sind die Daten vielleicht nicht so groß. Deswegen habe ich eben die amerikanischen Daten genommen. Zusätzlich möchte ich mir anschauen, für das Fahrzeug, das eingetauscht wurde, was waren da die Zylinderanzahlen und wie viele wurden hier verkauft, und wir sehen uns das auch wiederum als eine Tortengrafik an. Und man sieht hier schon, okay, unterschiedliche Trends. Was man auch vielleicht erwarten kann, dass eben zum Beispiel eben die alten Fahrzeuge, die wirklich viel Benzin verbrauchen, dass die eher eingetauscht wurden. Und man sieht hier, dass zum Beispiel sogar 12-Zylinder-Fahrzeuge eingetauscht wurden und eher ja, sehr viele 6-Zylinder-Fahrzeuge eingetauscht wurden. Und für diejenigen, die 6-Zylinder-Fahrzeuge eingetauscht haben, haben sich viele davon wiederum 6-Zylinder gekauft, aber auch sehr, sehr viele haben sich 4-Zylinder gekauft. Das heißt, man sieht in den Daten sehr schnell, dass eben kaum jemand, der einen 6-Zylinder eingetauscht hat, sich einen 8-Zylinder davon gekauft hat. Sondern viele haben sich entweder 6-Zylinder oder ja, ein paar 5-Zylinder und 4-Zylinder-Fahrzeuge gekauft. Wohingegen, wenn man sich das Ganze ansieht für die 8-Zylinder, die Amerikaner lieben ihre 8-Zylinder, und diejenigen, die 8-Zylinder-Fahrzeuge eingetauscht haben, haben auch überproportional sehr viele 8-Zylinder-Fahrzeuge wiederum gekauft. Das ist eben sehr interessante Einsichten, die man hier sehr schnell bekommt. Und ich möchte dann zum Abschluss, wir haben jetzt sehr viel zum Thema Excel gesehen und wir haben auch kurz gezeigt, wie das Ganze im Visual Studio aussieht, dass man im Visual Studio auch, wenn wir zurückgehen zu dem Modell der olympischen Medaillen, beziehungsweise dem Modell der Fahrzeugdaten, könnte ich hier zum Beispiel auch, ich habe hier Zugriff gehabt auf alle Daten, ich könnte zum Beispiel auch eine neue Perspektive anlegen, wo ich sage, okay, ich habe zum Beispiel eine Finanzabteilung und die Finanzabteilung bekommt Zugriff auf alle Transaktionen, bekommt Zugriff auf die ganzen die ganze Zeitdimension, aber vielleicht nicht Zugriff auf die ganzen Dealerships, also die Händler, die Fahrzeuge verkauft haben. Und ich kann hier je nachdem verschiedene Perspektiven anlegen und Benutzer diesen Perspektiven zuordnen, und somit kann ich auch kontrollieren, okay, dass ein bestimmter Benutzer, der sich mit dieser Datenbank verknüpft, sieht eben zum Beispiel nur, weil er die Finanzperspektive sieht, sieht nur Daten, die in diesem Bereich liegen, oder wenn er sich mit einer anderen Perspektive verknüpft, bekommt er Zugriff vielleicht auf alle Daten. Man hat eben sehr viele Möglichkeiten, das einzuschränken. Ich möchte zum Schluss noch kurz zeigen, dass Sie das Excel Workbook, das wir vorhin angelegt haben zum Thema Olympische Spiele und Haie, und ich möchte auch kurz erwähnen, dass zu diesen IOC-Daten, die wir heruntergeladen haben in diesem Workbook, dass man das auch in Excel Services ansehen kann. Und das muss jetzt hier neu geladen werden, weil meine Session schon ein Timeout hatte. Aber diese Medaillendaten kann man sich hier ansehen, wenn wir hier zurückgehen. Die IOC-Daten sind wirklich auf Athletenbasis. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel vorhin bei dem Handballbeispiel haben wir 22 Medaillen für Österreich gesehen, weil in Österreich einmal sehr erfolgreich war im Handball und da alle Athleten diese Medaillen bekommen haben. Man kann das natürlich auch im Modell ändern, dass man entsprechend eine Relation einführt, um das Ganze auf Mannschaften dann abzudecken. Aber ich kann mir hier zum Beispiel in SharePoint, wenn ich dieses Workbook im SharePoint hochlade, das ist SharePoint 2013, hat eine verbesserte Version von Excel Services und Excel Web Access. Und habe ich das Workbook schon aufgemacht. Das heißt, das Ganze ist hier im Browser, kann man sich die Daten ansehen. Man kann die Daten sogar editieren hier im Browser, oder man kann das Ganze auch im Excel öffnen, wenn Sie das im Excel öffnen wollen. Man muss das gar nicht runterladen von SharePoint. Man kann sich die Daten hier direkt ansehen, hat im Prinzip die Interaktivität. Und wenn wir uns zum Beispiel die Power View Visualisierung, die ich vorhin angelegt habe, die wir vorhin gezeigt haben, man kann hier auch dieselben Daten sich wiederum ansehen, zum Beispiel eben für die verschiedenen Länder. Man kann hier durch die Länder navigieren, man kann ja, sich für Österreich das ansehen. Hier ist eben das Beispiel mit den Handballern, wo eben jeder Athlet hier gezählt wurde. Oder ich kann mir auch zum Beispiel ansehen die Haifisch-Angriffe, die wir vorhin analysiert haben. Und ich habe genau dieselbe Interaktivität, die ich auch innerhalb von Excel hatte. Das hier läuft alles im Browser innerhalb von Excel Services. Das ist Power View mit all Funktionalität, die wir auch vorhin gezeigt haben. Ich kann ja auch hier hineinzoomen, sehr interaktiv, funktioniert genauso wie es in Excel funktioniert, funktioniert es im Browser. Und das hier ist eben in SharePoint 2013 mit Excel Services, funktioniert genauso in Office 365. Wenn Sie das hochladen das Workbook hochladen, können Sie auch dort mit Excel Web App sich das Ganze im Browser ansehen. Gut, wir haben nun viele Beispiele gesehen, wie der Microsoft BI Stack Ihnen ermöglicht, viele verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Und ich möchte nur kurz zusammenfassen, wie die verschiedenen Produkte, welche Möglichkeiten sie hier haben. Und zwar, wir haben hier Sachen zum Thema SQL Server gezeigt, Analysis Services, wir haben Sachen im Thema Office gezeigt mit Excel, im SharePoint mit Excel Services. Und Sie können hier einerseits Scorecards erstellen, Sie können hier Dashboards machen, die Dashboards können auch PowerView Inhalte integrieren, die Dashboards können im Browser laufen, PowerView ist im Browser verfügbar, PowerView ist in Excel verfügbar, in Excel Services. PowerView verknüpft sich mit dem BI-semantischen Modell. Das semantische Modell kann innerhalb von Power Pivot und Excel laufen. Dasselbe Modell können Sie einfach auf einen Analysis-Server direkt hochladen. Sie können sie direkt vom Management Studio einfach sagen, lade dieses Excel-Workbook als Power Pivot in den Analysis-Server als Datenbank. Oder Sie können mit Visual Studio sehr viel komplexere und größere Modelle modellieren. Sie können mit Excel auf diese Daten zugreifen. Sie können die Daten integrieren direkt oder zum Beispiel mit Integration Services transformieren, bereinigen. Sie können mit Master Data Services, Metadaten, Hierarchien anlegen, mit Data Quality Services die Datenqualität verbessern. Und es gibt hier auch viele Angebote, was den Cloud-Bereich betrifft. Und zwar kann man die kategorisieren in drei Kategorien, je nachdem, für welchen Anwendungszweck Sie das benötigen. Einerseits im Cloud-Bereich gibt es Office 365 als Software, als Service. Das heißt, Sie bekommen SharePoint, Office Online, Power Pivot, PowerView. Sie können PowerView direkt, wie ich es gerade gezeigt habe, innerhalb von Excel Services mit Excel Web App im Browser verwenden. Sie können das Ganze als Infrastruktur verwenden, dass Sie einfach eine VM in Azure laufen lassen und im Prinzip genau dieselben Produkte verwenden, die Sie auch zum Beispiel lokal installieren könnten. Und diese VMs sind bereits Möglichkeit, dass es vorkonfiguriert ist. Sie haben die Möglichkeit auch natürlich auf einer leeren VM anzufangen, aber Sie können auch vorkonfigurierte, bereits installierte VMs verwenden. Und Sie haben die Möglichkeit, das Ganze als Plattform zu verwenden, zum Beispiel Windows Azure SQL Reporting. Das ist Ihnen ermöglicht, eben die Berichte, die Sie für zum Beispiel auch mit Report Builder lokal erstellt haben, als RDL-Dateien, dass Sie die einfach hochladen auf diese Service und dann in der Cloud genauso dort laufen lassen können und als HTML ansehen, als PDF und so weiter. Im Prinzip, das semantische Modell ist wirklich ein Modell für flexible Anwendungen. Und es hat im Prinzip die Möglichkeit, das Datenmodell abzulegen, es kann die Business-Logik ablegen, kann die Abfragen ausführen und kann auch den Zugriff ermöglichen, wenn die Daten nicht direkt im Modell abgelegt sind, dass nur die Metadaten im Modell sind, dass eben Abfragen, die an das Modell gesendet werden, auch direkt dann an die darunterliegende Datenquelle weitergeleitet werden. Und es deckt wirklich den gesamten Bereich ab von Sie möchten als Endbenutzer sich einfach mit Daten verbinden, wie wir das gezeigt haben, oder Sie möchten als Team das Ganze verwenden und auch mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, oder Sie möchten das Ganze als wirklich große Infrastruktur aufsetzen. Und die Microsoft BI-Plattform gibt Ihnen die Flexibilität, gibt Ihnen die Funktionalität und die Skalierbarkeit, um wirklich alle Anforderungen, die Sie haben, abzudecken. Zum Thema SharePoint-Integration, ich habe das kurz hergezeigt, hier ist im Prinzip das Architekturbild. Es gibt Reporting-Services, das direkt in SharePoint integriert laufen kann. Das ermöglicht Ihnen PowerView im Browser anzusehen und eben zum Beispiel mit Workbooks sich direkt das anzusehen oder in Excel Services sich das anzusehen. Es gibt PowerView in Excel, das eben auch mit Workbooks, die Sie im SharePoint hochgeladen haben, verbinden kann. Diese Workbooks werden im Hintergrund in das Power Pivot System Service geladen. Das heißt, die Abfragen werden hier wirklich direkt dann für Workbooks, die im SharePoint hochgeladen wurden, in SharePoint ausgeführt. Oder Sie können auch Ihre Modelle auf einen Analysis-Server oder auf einer Farm von Analysis-Servern ablegen und diese dann über Verbindungsdateien, zum Beispiel Office ODC-Dateien, die Sie im SharePoint anlegen, oder über BISM-Dateien, Biasematic Model Verbindungsdateien, die Sie im SharePoint anlegen, können Sie dann diesen Zugriff machen auf die Tabellen, die sich und die Datenbank, die sich im Analysis Server auf einem separaten Server befinden. Und Sie haben wirklich hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie Sie sich verbinden können. Im Prinzip, wir haben vieles davon besprochen, ich liste das nur kurz hier auf, die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen die Microsoft BI-Plattform gibt. Einerseits historische Analyse im OLAP-Bereich, Vorhersagen, Mustererkennung im Data Mining, Analyse für Endbenutzer, Reporting für Endbenutzer, wir haben die Transformationen, Datenqualität, Master Data Management, auch das operationale Reporting, wenn Sie zum Beispiel eine Rechnung erstellen und das alles mit Daten befüllt wird und das generieren lassen. Sie können Ad-Hoc-Reporting machen, wo der Endbenutzer direkt auf Daten zugreifen kann und einfach Abfragen stellt und nicht einmal Abfragen schreiben muss, sondern das Ganze interaktiv passiert, wie wir es zum Beispiel in Excel gesehen haben mit PowerView. Sie können Dashboards und Scorecards erstellen und das Ganze ist verfügbar als Client-Applikationen, zum Beispiel in Excel, als PowerView im Browser, zum Beispiel mit Web, mit Excel Services, mit Excel Web App im Web, mit Performance Point und so weiter. Und ganz wichtig, auch zum Thema Mobile BI. Ich kann heute leider noch nicht Details herzeigen, aber ich sage mal, die PowerView-Umgebung, die Sie gesehen haben und die Interaktivität, die Sie gesehen haben und wie PowerView visualisiert, all das wird auch für mobile Geräte verfügbar sein, sehr bald. Und es wird sowohl für Windows 8 als auch für iPads verfügbar sein. Das heißt, es wird auch, man muss nicht entscheiden, man bekommt es auf allen Plattformen für diese mobilen Geräte und natürlich auch wird es im Web verfügbar sein. Und ja, das ist eines meiner Themen, an die ich derzeit arbeite, um eben dieses Mobile BI für PowerView zu ermöglichen auf den verschiedensten Geräten. Und wir haben auch gezeigt, dass das Ganze eben on-premise und auch in der Cloud verfügbar ist und dass es wirklich je nach Ihrem Anwendungsfall viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eben wie Sie das konfigurieren wollen und auch teilweise auch vorkonfiguriert. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit Appliances erwirbt, die schon bereits vorkonfiguriert sind von verschiedenen Herstellern und die Sie einfach dann aufstellen und sofort in Betrieb nehmen können. Im Wesentlichen, die Plattform ist bewährt, ist skalierbar und ist integriert mit den verschiedensten Möglichkeiten. Teile davon haben wir vorhin durchbesprochen. Vielleicht kurz, um das Skalierbarkeit hier zu zeigen, eine Studie, eine Fallstudie zum Thema Mediterranean Shipping Company, die im Hochseeschifffahrt macht, und die haben zum Beispiel innerhalb von 3 Tagen eine Applikation erstellt, die sich mit den Zollbehördendaten integriert, mit externen Daten integriert, mit ihren eigenen Daten integriert, im Prinzip ein Mashup macht, in Power Pivot. Innerhalb von 3 Tagen haben sie ein Return on Investment gehabt. Innerhalb von 3 Tagen. Natürlich auch die andere Seite der Skalierbarkeit, zum Beispiel Yahoo hat eben sehr, sehr hohes Volumen an unstrukturierten Weblogs, haben das gespeichert in einem Hadoop-Cluster, der mehrere Petabytes ab an Daten hat, Rohdaten hat. Diese Daten wollen die Benutzer von Yahoo verarbeiten und Analysen darüber machen, um zum Beispiel interessante Muster zu erkennen, welche Werbungen wirksam sind, welche nicht wirksam sind. Und hierzu werden die Daten in einen 24 Terabyte Molab Cube von Analysis Services geladen. Das heißt, Analysis Services, hier ist ein Beispiel, wo 24 Terabyte in einem einzigen Cube enthalten sind. Da werden pro Tag eben 3,5 Milliarden Werbeschaltungen erfasst. Es werden pro Tag mehrere Terabytes an Daten verarbeitet, Refresh jede Stunde und pro Quartal kommen hier 464 Milliarden Fakten hinzu. Und die Benutzer verbinden sich mit dem Cube direkt und machen Ad-Hoc-Analysen, um eben wirklich das zu analysieren und verwenden hier auch unter anderem auch die Microsoft BI-Tools. Die durchschnittlichen Abfragezeiten hier sind 2 Sekunden für Reports, die eben hochoptimiert wurden von den Abfragen her, und 6 Sekunden für Ad-Hoc-Abfragen über einen 24 Terabyte Cube. Natürlich auch gibt es Beispiele in Österreich. Bwin, sehr bekannt für Wetten. Sie haben sehr viele Webseiten und bei Bwin ist es wirklich wichtig, dass es eben keine Zeitverzögerung gibt, dass es keine Downtime gibt. Und sie haben sehr, sehr viele Benutzer, an manchen Tagen bis zu 1 Million verschiedene Benutzer, die ihre Wetten abgeben wollen. Die haben 120 Terabyte an Daten in einer SQL-Server-Datenbank, verwenden das als operatives System, natürlich um die ganzen Wetten abzulegen, aber auch um Analysen zu machen. Und es gibt auch weitere Beispiele, größere Beispiele in Österreich wie Austrian Airlines, Flughafen Wien und so weiter, wo Sie Fallstudien finden können. Okay, und mit dem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben viele dieser Möglichkeiten gesehen und wollen sie auch ausprobieren. Sie können auf die Microsoft-Webseite gehen. Wir haben dort auch Trial-Versionen, die Sie für SQL Server, die Sie für Office, für Excel herunterladen können. Sie können auch auf diese Webseite gehen, www.microsoft.com/bi. Dort werden Sie auf dem Laufenden gehalten, was zum Beispiel bezüglich Ankündigungen zum Thema Mobile BI in der nahen Zukunft passieren wird. Und auch, dort können Sie auch dann mehr Informationen bekommen, sobald das verfügbar ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen und Sie haben diese Möglichkeiten, dass Sie das ausnutzen und entsprechend dann eben in Ihrem eigenen Geschäftsbetrieb optimieren können. Vielen Dank.